Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich darf Sie auch alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Gottesdienst hier heute Morgen in Riedlingen. Und ja, da ich ja in Anführungszeichen nur Gast bin, darf ich auch mich gleichzeitig auch bedanken für die Möglichkeit, heute hier am Wort dienen zu dürfen und mit euch zusammen hier auch ja diese Gemeinschaft haben zu dürfen, immer im Bewusstsein oder im Blick auf den hier am Kreuz von Golgatha, der sich freiwillig für uns dahingegeben hat. Und das ist immer wieder herrlich zu sehen, egal ob wir jetzt in Riedlingen in einer Gemeinde sind, in Südkorea, in Australien, in Kanada oder wo auch immer, dort, wo Geschwister zusammenkommen, ja, im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, da kommt eine große Familie zusammen. Und das ist immer wieder herrlich, auch zu sehen, diese Verbundenheit auch mit Geschwistern, egal wo auf der Welt. Bevor ich ins Wort einsteige, möchte ich noch mit uns beten. Ja, erheben wir uns dazu, bitte. Ja, himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus haben wir wirklich allen Grund, dir in allen Dingen die Ehre zu geben. Und dir einfach auch Dank zu sagen für diesen Sonntagmorgen hier heute, für diesen Gnadentag, dass wir zusammenkommen dürfen, Herr, in der Gewissheit, dass du mitten unter uns bist. Und so bitten wir dich auch ganz bewusst, Herr, auch um deinen Segen, Herr. Nimm du diesen Gottesdienst in deine Hände, dass dadurch dein Name verherrlicht wird. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Setzen wir uns wieder. Ja, das Thema heute lautet wahrer Reichtum, und dahingehend wollen wir einfach mal beleuchten, was denn die Bibel über wahren Reichtum sagt. Denn interessant ist ja, dass die Rechnung ganz offensichtlich nicht stimmt, die jetzt besagt, dass diejenigen, die ein eigenes Haus besitzen, 3 Autos, 1 Motorrad, eine Ferienwohnung, 2 Pferde, ne, und 5 FFP2-Masken, die glücklichsten Menschen auf Erden sind. Stimmt nicht. Aristoteles zum Beispiel sagte auch, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Kurzum, Reichtum, Wohlstand, ja selbst Gesundheit garantieren noch kein sorgenfreies, glückliches Leben. Und wie sagte es einst König Salomo, dem es menschlich gesprochen doch an nichts fehlte, ich will es uns lesen aus dem Buch Prediger, Prediger Kapitel 1, Vers 2, Vers 3, Prediger 1, Vers 2, Vers 3. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ja, und dann fährt er weiter fort mit der Erkenntnis aus Kapitel 5, Vers 9, also auch Buch Prediger, Kapitel 5, Vers 9. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug, und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Ja, und damit kommen wir zum Text als solches, und den finden wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 17 bis 19. 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 17 bis 19. Das ist jetzt der Textabschnitt, von dem aus wir dieses Thema hier behandeln wollen. 1. Timotheus, Kapitel 6, ich lese uns die Verse 17 bis 19. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Also zunächst einmal, wenn wir das hier so lesen, dann stellen wir fest, dass es ganz offensichtlich ein Trugschluss ist, zu glauben, die Bibel spricht sich gegen Reichtum aus. Gott hat nämlich gar nichts dagegen, wenn du reich bist. Denn ansonsten müsste hier in Vers 17 doch geschrieben stehen, den Reichen gebiete, sich allen Reichtums zu entledigen. Aber das steht ja gar nicht. Sondern wie haben wir es gelesen? Den Reichen gebiete, nicht hochmütig zu sein. Aha, reich darf ich also sein, aber nicht hochmütig. Das heißt, Sozialneid, ja, und das Schimpfen auf die Reichen ist demzufolge ja eigentlich völlig unangebracht. Denn nicht Reichtum ist eine Sünde, aber Neid zum Beispiel ist ein großes Übel. Und dahingehend zielt die biblische Botschaft auch nicht darauf ab, jetzt bestehende soziale Strukturen aufzubrechen. Nein, das Ziel des Evangeliums ist keine Kulturrevolution, sondern die Veränderung des menschlichen Herzens. Nochmals, die Bibel spricht sich nicht gegen Reichtum, ja noch nicht einmal gegen Genuss aus. Aber das Wort Gottes ermahnt uns eindringlich, die Prioritäten richtig zu setzen und weder stolz noch hochmütig zu sein. Denn nichts haben wir uns verdient, sondern es ist einzig Gottes Gnade, durch die wir das genießen dürfen, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Und so heißt es beispielsweise im 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 18, 5. Mose, Kapitel 8, Vers 18, so gedenke doch an Jahwe, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Und damit zurück hier zu unserem Text. Paulus, er spricht hier in diesem Brief an Timotheus ja direkt in die Gemeinde hinein, so dass es sich hier um Anweisungen handelt, die die Gemeinde bzw. die Glieder der Gemeinde betreffen. Und zuvor hatte Paulus über die jüngeren und älteren Frauen und Männer geschrieben. Er sprach über die Ältesten und über die Diakone und auch den Witwen und den Sklaven hat er so einige Ratschläge mit auf den Weg gegeben. Und nach diesen Anweisungen erfolgt dann hier in Kapitel 6 die Ermahnung oder die Anweisung an die Reichen, und an diejenigen, die in allem Ehrgeiz und mit aller Macht unbedingt reich werden wollen, koste es, was es wolle. Und da heißt es dann hier in 1. Timotheus Kapitel 6, lesen wir die Verse 6 bis 10. 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 6 bis 10. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Es geht hier also weniger um die Tatsache, dass man reich ist, als vielmehr um die Gefahr, unbedingt reich werden zu wollen. Wer nämlich reich werden will, ja, der setzt die Prioritäten falsch und der nimmt sich letztendlich auch selber gefangen von den Begierden dieser Welt. Und so heißt es hier ja auch sinngemäß, ne, dass das Streben nach Reichtum von genügsamen Glauben entfernt. Ja, es macht hochmütig. Es lenkt vom Wesentlichen ab und es raubt uns die Zeit, die wir doch für Gott und für sein Evangelium einsetzen sollten. Ja, das Streben nach Reichtum birgt viele Gefahren. Allein schon die Motivation könnte geprägt sein von Neid und falschem Ehrgeiz. Es würde einen auch undankbar werden lassen, da man ja ganz offensichtlich mit dem Stand, in dem man sich befindet, hadert. Und das deckt sich auch mit der Aussage, wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht mit dem zufrieden, was er haben möchte. Und dahingehend kann man wirklich nur sagen, Reichtum, liebe Geschwister, wird maßlos überschätzt. Zufriedenheit und Dankbarkeit sind wesentlich wichtiger. Und so erfolgt auch immer wieder diese Ermahnung, nicht nur hier im Brief an Timotheus, ja, dass man sich mit dem Stand begnügen soll, in welchem man sich befindet. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir uns stets unserem Schicksal ergeben müssten, nein, nein. Aber es bedeutet, dass die Beziehung zu Jesus Christus nicht leiden darf, wenn ich nach Veränderung und wenn ich nach irdischen Dingen strebe. Und so auch hier. Ja, natürlich darfst du reich werden. Das ist nicht verwerflich. Aber es darf deine Beziehung zu Gott nicht im Wege stehen und deinen Dienst für den Herrn Jesus keinen Schaden zufügen. Und so geht es hier auch weiter. Lesen wir noch einmal Vers 17. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Haben wir es recht verstanden? Der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Ja, das heißt doch, dass wir nicht nur reich sein dürfen, nein, sondern dass wir sogar das Leben und unser Wohlergehen genießen dürfen. Und so ähnlich heißt es ja auch im Buch Prediger, Prediger Kapitel 5, die Verse 17 und 18. Prediger Kapitel 5, Vers 17, Vers 18. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne, alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt, denn das ist sein Teil. Auch wenn Gott irgendeinen Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihn gestattet, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Merken wir, dass uns das Wort Gottes gar nicht zum selbst auferlegten Verzicht, zur Askese und einem Leben im Kloster aufruft? Gott hat uns die Sinnesorgane doch nicht geschenkt, damit wir diese verkümmern lassen, sondern damit wir seine Schöpfung und all das, was er uns zur Verfügung stellt, auch genießen sollen. Ja, wir dürfen uns freuen an das, was wir sehen. Vorausgesetzt, es verführt uns nicht zur Sünde. Wir dürfen schmecken und riechen und sowohl das Essen als auch das Trinken mit allen Sinnen genießen. Vorausgesetzt, es artet nicht aus in Völlerei und Saufgelagen. Wir dürfen fühlen, spüren, empfinden, berühren, ja sogar küssen. Vorausgesetzt, es verführt uns nicht zu Unmoral und Perversion. Kurzum, wir dürfen das Leben genießen. Vorausgesetzt, dieser Genuss entfernt uns nicht von unserer Beziehung und von unserer Liebe zu Gott. Und deswegen darf es auch bei allem Genuss und bei allen Gaben und bei allem Wohlstand niemals um einen selbstsüchtigen Genuss gehen, sondern stets um einen dankbaren Genuss. Dankbaren Genuss im Aufblick auf den, der uns alles so reichlich darreicht. Ganz nach 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 4. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 4. Müssen wir nur eine Seite zurückblättern, ja? 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 4. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Nochmals. Reichtum ist keine Schande. Niemand muss sich schämen, ja, wenn er reich ist. Und genießen darfst du dein Leben auch noch. Und so heißt es in 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 12, Reichtum und Ehre kommen von Gott. 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 12. Wir sollten nie vergessen, wem wir alles zu verdanken haben. Und vor allem sollten wir unser Bewusstsein dafür schärfen, dass wir alles verlieren können. Von einem Moment auf den anderen. Wir haben es in den letzten Wochen ja erlebt, auch mit diesen schrecklichen Katastrophen, mit dieser Flutwelle und alles, was damit verbunden war. Von einer Sekunde auf der anderen ist alles weg. So wie es auch in Vers 17 unseres Textes ja auch heißt oder wo von der Unbeständigkeit des Reichtums die Rede ist. Ja, und was lehrt uns das? Verlass dich nicht auf deinen Wohlstand, sondern vertraue auf Gott auf allen deinen Wegen. Sprüche, Kapitel 11, ich werde auch viele, viele Bibelzitate hier zitieren, Bibelverse zitieren. Sprüche 11, Vers 28. Sprüche 11, Vers 28. Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Sprüche 23, die Verse 4 und 5. Sprüche 23, Vers 4, Vers 5. Bemühe dich nicht, Reichtum zu erwerben. Aus eigener Einsicht lass davon. Kaum hast du dein Auge darauf geworfen, so ist er nicht mehr da. All das Irdische ist nun einmal vergänglich. Gesundheit kann verloren gehen, Ruhm sich umkehren in Schande, Glück verkehrt sich in Unglück, Geld kann gestohlen werden, Besitztümer verlieren an Wert und dein Eigentum, das schnappt sich der Staat. Wie sagte mal jemand so süffisant, bei der Steuererklärung merkt man, wie viel Geld man sparen würde, wenn man keins hätte. Kurzum, letztendlich ist alles ungewiss. Und so sollten wir nie den Gaben vertrauen, sondern dem Geber. So wie wir ja auch nicht die Schöpfung anbeten sollen, sondern den Schöpfer. Und so sensibilisiert uns die Heilige Schrift, dass wir uns eben nicht auf die irdischen Dinge fokussieren, eben nicht auf das, was wir vor Augen haben, sondern auf das, was wirklich zählt und Ewigkeitsfrüchte beinhaltet. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, wahrer Reichtum besticht eben nicht durch Geld, Ruhm, Glück und Gesundheit, sondern durch Glauben. Jakobus, Kapitel 2, Vers 5. Jakobus, Kapitel 2, Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass diese reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Oh ja, es ist der Reichtum im Glauben, das alles Irdische wertlos erscheinen lässt. Es ist das Erbe des verheißenen Himmelreiches, das jede andere Erbschaft erblassen lässt. Und so gibt es doch keinen glückseligeren Menschen als den, der genau weiß, dass sein Leben hier auf Erden doch ohnehin nur eine Durchgangsstation ist. Es gibt keinen zufriedeneren und dankbareren Menschen als den, der genau weiß, Gott kommt mit mir zum Ziel. Und deshalb ist es eben auch viel, aber auch viel, viel wichtiger, sich nach dem auszustrecken, was droben ist und im Himmel auf uns wartet, statt krampfhaft nach irdischen Gütern zu streben. Kolosser Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Durch den Glauben haben wir schließlich auch die Gewissheit, die besagt, ich besitze ewiges Leben. Ganz nach Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Durch den Glauben ist mir eine unaussprechliche Freude verheißen. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Und diese beiden Verse, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Was für eine Verheißung! Welch eine Perspektive, was für eine Blickrichtung. Und allein diese beiden Verse hier aus dem 1. Petrusbrief sollten doch unser Herz wahrlich jubeln, hüpfen und frohlocken lassen. Ja, die Welt jubelt auch. Die Welt jubelt über das, was sie vor Augen hat und wird am Ende bitter enttäuscht. Ein Kind Gottes hingegen ist ergriffen. Ergriffen von dem, was wir nicht sehen, wovon wir aber überzeugt sein dürfen. Ja, wir wissen, wir haben einen gnädigen Gott, der mit uns zum Ziel kommt und der uns die Krone des Lebens versprochen hat. Ganz nach Jakobus, Kapitel 1, Vers 12. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet. Und unser Leben ist eine Anfechtung. Ja, für den einen mehr, für den anderen weniger. Glückselig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und ist das nicht gewaltig? Wer will denn da noch mit den Luftschlössern dieser Welt tauschen? Und so sagte auch einst der Herr Jesus, ne, in Matthäus Kapitel 16, Vers 26, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Und so darf ich Ihnen heute gestehen, liebe Geschwister, ich bin reich, ich bin sogar überreich. Ich bin überreich beschenkt, ich bin reich in Gott, reich in seiner Liebe, reich an seiner Gnade, reich an Vergebung und reich in seiner Güte. Und deswegen gilt die Mahnung aus dem Wort Gottes, wie es auch in den Sprüchen Salomos geschrieben steht. Sprüche Kapitel 16. Sprüche Kapitel 16, Vers 8. Besser wenig mit Gerechtigkeit als ein großes Einkommen mit Unrecht. Sprüche 16, Vers 16. Wie viel besser ist es, Weisheit zu erwerben als Gold? Und Einsicht zu erwerben ist begehrenswerter als Silber. Und so lautet es ja auch in diesem Gleichnis von dem reichen Narren aus Lukas Kapitel 12. Dieser Mann, der gar nicht mehr wusste, wohin mit seinen Reichtümern, ja? Und dann heißt es zu guter Letzt in Lukas 12, die Verse 20 und 21, du Narr, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. Kommen wir somit zurück hier auf unseren Text zu sprechen, also auf 1. Timotheus, Kapitel 6. Wir hatten in Vers 18 die Aufforderung gelesen, dass die Reichen Gutes tun sollen, um dadurch reich zu werden an guten Werken. Ich will es uns nochmal lesen hier, Vers 18. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 18. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. Und das deckt sich auch mit dem, was Paulus den Galatern geschrieben hat, in Galater Kapitel 6, die Verse 9 und 10. Galater Kapitel 6, Vers 9, Vers 10. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und somit ist klar, wer Gutes tut, der ist wirklich reich, weil er sich nämlich vom Geist Gottes leiten und bestimmen lässt. Und nicht von seinen Begierden, von seiner Ich-Sucht, von seiner Habgier und von dem Zeit- und Irrgeist dieser Welt. Ja, wer Gutes tut, der erlangt einen ganz neuen Reichtum. Der wird nämlich reich an guten Werken. Und das wiederum wird nicht unbelohnt bleiben. Kolosser Kapitel 3, die Verse 23 und 24. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Aber bei alledem, wir haben jetzt viel von Reichtum gehört, ja? Aber bei alledem geht es nicht nur um Geld oder um Sachspenden, sondern auch um praktische Hilfen. Um offene Ohren, um helfende Hände, um mitfühlende Herzen und um Zeit und Liebe, die man seinen Nächsten, seinen Geschwistern erweist. Und darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass mit den Reichen nicht nur die aus unserer Sicht heute, ja, gut Betuchten gemeint sind, sondern das generell. Ein Mensch, der hier in Deutschland und in Mitteleuropa lebt, im Vergleich zu den meisten Menschen dieser Erde, ein Reicher ist. Auch hier kann ich ja nur wieder von mir selber ausgehen, ja? Aber wenn ich meinen Lebensstandard mit den meisten meiner Glaubensgeschwister aus Afrika, Osteuropa, Lateinamerika und Asien vergleiche, ja, dann gehöre ich in deren Augen auch garantiert zu der Personengruppe, von der Paulus hier schreibt. Und hier möchte ich zitieren, ich habe die Zahlen jetzt nicht überprüft und es geht auch nicht um die Zahlen, es geht mehr um die Botschaft, die sich dahinter verbirgt. Und hier zitiere ich: Wer mehr gesund als krank ist, der ist glücklicher als 1 Million Menschen, die diese Woche nicht überleben werden. Wer in seinem Leben niemals die Gefahr eines Krieges, von Gefängnis, von Verfolgung oder Hunger erlebt hat, der hat es besser als 500 Millionen Menschen auf dieser Welt. Wer in den Gottesdienst gehen kann, ohne Angst haben zu müssen, festgenommen, gefoltert oder gar getötet zu werden, der hat mehr Glück als 1 Milliarde Menschen auf dieser Erde. Wer ein Dach über dem Kopf, Kleider, Essen und einen Platz zum Schlafen hat, der ist reicher als 75% der Erdbevölkerung. Und wer darüber hinaus auch noch Geld auf der Bank und ein wenig Vermögen hat, der gehört zu den 8% der Reichen auf dieser Erde. Und ich denke, das sollte zu denken geben. Und vor allem sollte es uns dankbar machen. Und dabei geht es mir jetzt nicht darum, so leichtfertig so von hier oben herab zu sagen, ja, jammer nicht ständig herum, es gibt immer jemanden, dem es schlechter geht als dir. Nein, das sicher nicht. Aber es sollte einfach unseren Blick schärfen, um nicht immer nur das Schlechte und Negative zu sehen, sondern sich einfach auch mal darüber im Klaren zu sein, dass es letztendlich immer einen Grund zur Dankbarkeit und immer einen Grund zur Zufriedenheit gibt. Und so lautet es auch in einem Spruch: Ich war traurig. Ich war traurig, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich jemanden sah, der keine Füße hatte. Manchmal ist es einfach die falsche Blickrichtung, die uns unzufrieden und undankbar sein lässt. Jemand, dem der materielle Reichtum das Wichtigste im Leben ist, ja, der wird keinen Grund zur Freude, zur Zufriedenheit und Dankbarkeit haben, wenn er all seinen Reichtum verliert oder nach dem Streben nach mehr kläglich scheitert. Jemand, dem die Gesundheit, Kraft und Vitalität das Wichtigste ist, der wird niemals zufrieden, glücklich und dankbar sein, wenn er krank, gebrechlich, schwach, vergesslich und älter wird. Jemand, dem die Schönheit, das Äußerliche, das Wichtigste ist, der wird niemals dankbar, glücklich und zufrieden sein, wenn die ersten Pickel kommen oder die Haare ausfallen. Jemand. Ja, und hier können wir noch viele weitere Beispiele anfügen, die uns daran hindern, wahren Reichtum und wirkliches Leben zu ergreifen. Nochmals. Es kommt auf unsere Blickrichtung an. Und wir müssen unterscheiden zwischen dem, ja, was sehr wohl, sehr schön, sehr angenehm, wohltuend und auch eine herrliche Nebensache ist, und dem, was lebenswichtig, die Hauptsache und das Herrlichste ist. Und wenn dir die Füße wichtiger sind als die Schuhe, dann freust du dich über jeden Schritt, selbst wenn diese hier und da wehtun. Mit anderen Worten, wenn dir der Glaube an Jesus wichtiger ist, wenn dir die zukünftige Herrlichkeit wichtiger ist, wenn dir die Liebe Gottes und seine Verherrlichung, seine Güte und seine Gnade wichtiger ist, dann wirst du immer einen Grund zur Freude, Dankbarkeit und Zufriedenheit haben, selbst wenn dir das Leben als solches keine Freude mehr bereitet. Und dahingehend, liebe Geschwister, muss ich Ihnen ja gestehen, rede ich aus der Theorie. Ich habe in meinem Leben noch kein Leid erlebt. Ich bin ein Theoretiker. Und ich gebe jedem recht, der mir vorwirft: Thomas, du hast keine Ahnung, von was du redest. Und dennoch bin ich zutiefst davon überzeugt, dass der Glaube an Jesus Christus und unsere innige Beziehung zu ihm Dinge vermag, die wir uns gar nicht vorstellen können. Hiob schimpfte einst auch wie ein Rohrspatz. Gott hat mich dem Ungerechten preisgegeben und in die Hände der Gottlosen ausgeliefert. Gott hat mein Herz verzagt gemacht und der Allmächtige hat mich erschreckt. Und zu diesem Zeitpunkt hat Hiob in seinen kühnsten Träumen nicht daran gedacht, dass er einige Zeit später sagen würde: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Und das sagte Hiob noch, bevor er von Gott geheilt und gesegnet wurde. Und eine Antwort auf sein Leid hat er nie erhalten. Ja, Sie haben recht. Ich habe keine Ahnung. Noch nicht einmal ansatzweise. Aber Hiob hat Ahnung. Paulus hat Ahnung. Der Herr Jesus hat Ahnung. Und das Wort Gottes hat Ahnung. Und somit weiter hier mit dem Wort Gottes aus 1. Timotheus Kapitel 6. Zum einen heißt es ja in Vers 18, ja, sie sollen Gutes tun und dadurch reich werden an guten Werken, gemäß dem Motto, der ist der ärmste Mensch, der nur reich an Geld ist. Und so sagte auch einst Friedrich von Bodelschwing, der einer gut betuchten Adelsfamilie entstammte, reich ist, wer viel hat, reicher ist, wer wenig braucht und am reichsten ist, wer viel gibt. Und so müssen wir uns doch wirklich fragen, woran lässt sich denn Reichtum messen? Ist es wirklich das Geld? Sind es materielle Dinge? Ist es ausschließlich das leibliche Wohlergehen? Nein, wahrer Reichtum und das, was das Leben wirklich lebenswert macht, sind verbunden mit Zufriedenheit, mit Gelassenheit, mit Genügsamkeit, mit Großzügigkeit, mit Zuversicht, mit Dankbarkeit. Und einem unerschütterlichen Glauben an Gottes Wort. Ja, wer auf das Fundament des biblischen Glaubens baut, der ist reich, selbst wenn er nichts besitzt. Und der ist glücklich, selbst wenn ihn das Pech verfolgt. Ja, und wenn wir dann noch Vers 19 hier aus unserem Text lesen, ja, so könnte man ja fast annehmen, dass man sich mit guten Werken das ewige Leben erkaufen könnte. Aber dem ist natürlich nicht so. Aber lesen wir erst einmal Vers 19 hier aus 1. Timotheus Kapitel 6. Zuvor ist von guten Werken und von Freigebigkeit die Rede. Und dann heißt es, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Damit sie das ewige Leben ergreifen, ja, das hat jetzt nichts mit Werksgerechtigkeit zu tun, sondern es bedeutet so viel wie, setzt die Prioritäten richtig. Haltet Ausschau auf die himmlischen Güter und nicht auf das irdische. Und je nach Übersetzung heißt es hier dann auch, statt damit sie das ewige Leben ergreifen, damit sie das wirkliche Leben ergreifen oder damit sie das wahre Leben ergreifen. Reichtum verschafft nun mal kein wirkliches Leben, wie wir es festgestellt haben. Reichtum ist auch kein Garant für ein ewiges Leben. Das war ja das Problem des reichen Jünglings, der sich ja mit dieser Frage an den Herrn Jesus wandte, wie er denn ewiges Leben erlangen könne. Und die entscheidende Antwort des Herrn Jesus lautete: Komm, lass alles stehen und liegen. Komm und folge mir nach. Und diese Aufforderung gilt bis heute allen Menschen, unabhängig ihres Standes, ihres Vermögens, ihres Gesundheitszustandes, ihrer Herkunft oder was auch immer. Nur wer bereit ist, loszulassen, nur wer bereit ist, alles aufzugeben, um Jesus zu folgen, der ist auch wirklich bereit, das verheißene Erbe in Besitz zu nehmen. Das biblische Prinzip lautet: Loslassen, um das Wesentliche zu ergreifen, verzichten, um alles zu gewinnen. Und da stellen wir uns abschließend die Frage, ja, muss ich auf alles verzichten? Muss ich alles hergeben, was mir lieb und teuer ist? Nein,
Nein, wir hatten es doch gesagt, du darfst reich sein, du darfst dein Leben genießen, du darfst in die Ferien gehen und so weiter und so fort. Aber, und jetzt kommt das große Aber, dir darf letztendlich nichts wichtiger als die Beziehung und als die Liebe zu unserem Herrn sein. Du musst letztendlich bereit dazu sein, auf alles zu verzichten, wenn es der Herr von dir fordert. Und du darfst dich von nichts Irdischem gefangen nehmen lassen. Und es liegt nun mal in der Natur der Sache, dass wer viel hat, weniger bereit ist, darauf zu verzichten, als jemand, der ohnehin nichts in den Händen hält, was er loslassen könnte. Und deswegen erfolgt auch immer wieder diese Ermahnung, sich eben nicht auf seine Reichtümer, nicht auf seine Gesundheit, nicht auf seine Verdienste, nicht auf seine Kraft oder was auch immer zu verlassen, sondern nach dem zu trachten, was wirklich zählt und ewigen Bestand hat. Und so will ich schließen mit dem Zeugnis aus Hebräer Kapitel 10, Vers 34. Der uns die vorbildliche Gesinnung und rechte Blickrichtung aufzeigt und zugleich vor Augen führt, was Gott für uns bereithält. Hebräer Kapitel 10, Vers 34. Denn ihr hattet den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Das muss man zweimal lesen. Ihr hattet den Raub, oder wir könnten auch sagen, ihr hattet den Verlust eurer Güter mit Freuden hingenommen. Das ist doch unglaublich. Wie soll das denn gehen? Mit einer Gesinnung und mit einer Blickrichtung in der Gewissheit, wie es denn hier auch weitergeht. Denn ihr hattet den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Und mag der Herr es schenken, dass auch wir diesen Blick und diese Gewissheit niemals aus den Augen verlieren. Der Herr segne uns. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, und wer kann, mag auch dazu aufstehen. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich die Ehre geben. Vielleicht ist auch in unserem Leben vieles, ja, Theorie. Aber wir wissen aus deinem Wort, Herr, dass du uns teuer erkauft hast mit deinem Blut, Herr. Und dass wir in dir einen Reichtum haben, ja, den kein Gold und kein Silber dieser Erde aufwiegen könnte, Herr. Und wir wollen dir wirklich von Herzen Dank sagen für die große Güte, für deine Gnade und für deine Langmut, die uns tagtäglich begegnet. Und wir wollen wirklich unseren Blick auch dahingehend schärfen, auf der einen Seite dir wirklich in allen Dingen auch Dank zu sagen und auf der anderen Seite auch nur ein Stück weit von dieser Liebe und von dieser Güte auch weiterzugeben, auch nach unseren Mitmenschen, dass wir auch freigebig sind, dass wir auch reich sind an guten Werken und dass wir auch dadurch ein Zeugnis sind für deine Güte und für deine Gnade. Beten wir das Vaterunser gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und mit diesen Worten seid reichlich gesegnet und geht mit dieser Gewissheit auch in den Alltag. Unser großer Gott und Herr, der uns in seinem Sohn Jesus Christus teuer erkauft hat, er trägt uns durch und er kommt mit einem jeden von uns zum Ziel.